Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Politische Ohrfeige für Micheline Calmiret. Bei ihrer Wahl zur Bundespräsidentin erhält sie historisch wenig Stimmen. Komplementärmedizin, nichts für die Grundversicherung. Diese Empfehlung der Expertenkommission ärgert Politiker quer durch die Parteien. Unruhen nach der Präsidentenwahl. Im krisengeschüttelten Haiti demonstrieren tausende Anhänger eines unterlegenen Kandidaten. Später in der Sendung Endphase in Cancun. Was liegt noch drin am Klimagipfel? Und Rettungsaktion für die Musikgeschichte. Das riesige Archiv vom Montreux Jazz Festival Gründer wird digitalisiert. Claude Nobs redet über sein Lebenswerk im Tagesgespräch um 1. Rendezvous heißt die Sendung. Am Mikrofon ist Gurdin Vinzenz. Zuerst jetzt aber zu Stefan Wüthrich. Er hat die wichtigsten Nachrichten von heute Mittag.
Die Vereinigte Bundesversammlung hat Micheline Calmiret zur Bundespräsidentin für 2011 gewählt, allerdings mit nur 106 von 189 gültigen Stimmen. Das ist das schlechteste Resultat seit vielen Jahren. Als Vizepräsidentin wählte die Bundesversammlung Evelyn Wittmer-Schlumpf mit 146 Stimmen. Um die Komplementärmedizin in der Schweiz ist erneut ein Streit entbrannt. Die Fachkommission, welche Gesundheitsminister Burkhalter berät, empfiehlt, die 5 aus der Grundversicherung gekippten Methoden der Komplementärmedizin nicht wieder in den Leistungskatalog der obligatorischen Krankenversicherung aufzunehmen. Dagegen wehrt sich nun die parlamentarische Gruppe Komplementärmedizin. Sie verlangt, dass der Bundesrat unabhängige Experten einsetzt, um diese heikle Frage zu klären. Die Gruppe bezweifelt die Unabhängigkeit der beratenden Fachkommission. Der Schweizerische Baumeisterverband hat die Lohnverhandlungen mit den Gewerkschaften abgebrochen. Die 4 gemeinsamen Verhandlungsrunden hätten zu keiner Einigung geführt, wie der Verband mitteilt. Er empfiehlt seinen Mitgliedern nun eine Lohnerhöhung von insgesamt 1%. Die Gewerkschaften fordern im Baugewerbe weiterhin 2,7% mehr Lohn. Die Nahostpolitik der USA hat nach Medienberichten einen Rückschlag erlitten. Die US-Regierung wollte, dass Israel vorerst keine neuen Siedlungen baut. Sie führte dazu 3 Wochen lang Gespräche mit Israel und diese sind laut den Medienberichten nun abgebrochen worden. Demnach konnten sich die USA und Israel nicht über die Bedingungen eines vorübergehenden Baustopps einigen. Die Palästinenserführung reagierte verärgert auf die Berichte. Sie kündigte an, sie wolle nun die internationale Gemeinschaft um Hilfe bitten. Die israelische Regierung teilte mit, sie fühle sich weiterhin verpflichtet, sich um einen historischen Frieden mit den Palästinensern zu bemühen. In Haiti hat es schwere Ausschreitungen gegeben wegen der Ergebnisse der Präsidentenwahl. Tausende Anhänger des Kandidaten Michel Martelly gingen auf die Straßen. Er war bei der Wahl überraschend unterlegen. Für die Stichwahl qualifizierten sich die frühere First Lady Mirlande Maniga und Jude Celestin, der von der Regierung unterstützt wurde. Die kolumbianische Regierung hat angesichts der heftigsten Regenfälle seit 40 Jahren Katastrophenalarm ausgelöst. Damit sollen die rechtlichen und finanziellen Voraussetzungen geschaffen werden, um den Betroffenen zu helfen, sagte Präsident Juan Manuel Santos in einer Radioansprache. In Kolumbien leiden nach Angaben der Regierung bis zu 2 Millionen Menschen unter den Folgen der Regenfälle, die seit Oktober andauern. Über 200 Personen kamen ums Leben, Hunderttausende wurden obdachlos. Auch Venezuela ist von den anhaltenden Regenfällen stark betroffen. Die Sägerei Meyer-Mellenhof im bündnerischen Domat-Ems bereitet den Konkursantrag des Unternehmens vor. Das hat der österreichische Besitzer des größten Sägewerks in der Schweiz bekannt gegeben. Allerdings würden nach wie vor weitere Finanzierungsmöglichkeiten überprüft, wie es hieß. Meyer-Mellenhof hatte vom Kanton Graubünden einen Kredit von knapp 7 Millionen Franken verlangt. Dieser wurde abgelehnt. Falls die Großsägerei tatsächlich in Konkurs gehen sollte, verlieren rund 130 Angestellte die Arbeit. Beim Budget 2010 des Kantons Zürich ist es zu großen Abweichungen gekommen. Budgetiert war ein Minus von 500 Millionen Franken. Nun rechne man aber mit einem Plus von 200 Millionen, gab die Finanzdirektion bekannt. Laut einem externen Gutachten gäbe es verschiedene Gründe für diese Abweichung. So habe die Wirtschaftslage genau zu der Zeit der Budgetierung zu bessern angefangen und man habe erstmals anders gerechnet.
12.35 Uhr. 106 Stimmen, das sind wirklich nicht viel für Bundespräsidentin Galmiret. Fragen dazu gleich im Rendezvous zu hören auf Schweizer Radio DRS und als Podcast im Internet auf rendezvous.drs.ch. Andere Themen, Schulmedizin versus Komplementärmedizin, die Wiederauflage eines Glaubenskriegs. Kaum Durchbruch, aber auch kein Scheitern, die Suche nach einem Kompromiss beim Klimagipfel in Cancun. Dann die Geschichte von Vincenzo, dem Sizilianer. Vor 10 Jahren Schüler im Pestalozzi-Dorf, Drogen und voller Hoffnung, heute arbeitslos. Und im Tagesgespräch um 1 Musikgeschichte. Ella Fitzgerald in einer der ältesten Aufnahmen vom Montreux Jazz Festival. Wir reden mit Claude Nobs über Musik und mehr. Zuerst weiter mit Börse-Wetterverkehr, Stefan Wüthrich.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.479 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 30,68 gehandelt, der Dollar zu 98,81 Rappen. Das Wetter. In den Föhnregionen gibt es noch sonnige Abschnitte, sonst ist es wechselnd bewölkt mit einzelnen Regengüssen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 8, in den Föhnregionen bei 13 Grad. Im Süden ist es meist stark bewölkt und örtlich fällt etwas Regen bei 8 Grad. In der Nacht auf morgen setzt verbreitet Regen ein und es wird teils stürmisch. Die Schneefallgrenze sinkt allmählich bis ins Flachland. Morgen selbst schneit es dann im Norden zeitweise, tagsüber gibt es aber auch größere Aufhellungen bei 4 Grad. Im Süden wird es mit stürmischem Nordföhn zunehmend sonnig bei 11 Grad. Am Freitag fällt in der Deutschschweiz etwas Schnee, im Westen ist es teils, im Süden mit Nordföhn oft sonnig. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. In der Region Basel im Belchentunnel Richtung Basel ist der rechte Fahrstreifen wegen Wasser auf der Fahrbahn bis um 13 Uhr gesperrt. Dann stockender Verkehr zwischen dem Schweizer Halle-Tunnel und der Verzweigung Hagnau, ebenfalls Richtung Basel. Und Richtung Luzern zwischen Basel-Wettstein und der Verzweigung Hagnau. Sowie auf der kantonalen Autobahn im Bereich des Schänzli-Tunnels. Dann ein Hinweis für die San Bernardino-Strecke. Die A13 ist Richtung Süden zwischen Roveredo und der Verzweigung Bellinzona Nord wegen eines Schwertransporters gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert. Eine aktuelle Baustellenmeldung für die Region Zürich. Die A4 Richtung Schaffhausen ist zwischen Adlikon und Kleinandelfingen wegen einer Baustelle bis um 14 Uhr gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert. Und schließlich noch ein Hinweis für den Schwerverkehr. Wegen eines Feiertags wird am Grenzübergang Chiasso Proceda kein Schwerverkehr abgefertigt. Die Lastwagen werden in den Warteräumen im Kanton Tessin angehalten.
Was sich abgezeichnet hat, ist also eingetreten. Außenministerin Micheline Galmiret wurde mit dem schlechtesten Resultat aller Zeiten zur Bundespräsidentin gewählt. Wolle sie als Bundespräsidentin Erfolg haben, müsse sie ihr Verhalten grundsätzlich ändern, heißt es im Bundeshaus. Elisabeth Pestalozzi.
Da gab es nichts schön zu reden, als Nationalratspräsident Jean-René Germanier verkündete:
«Est élu avec 106 voix,
gewählt ist mit 106 Stimmen,
Madame Micheline Galmiret.»
Anstandsapplaus gab es dennoch. Obwohl noch nie, seit die Statistik geführt wird, seit 90 Jahren also, eine Bundespräsidentin mit einem solch schlechten Resultat gewählt worden ist. Bloß 106 Stimmen, obwohl keine der Parteien eine Empfehlung herausgegeben hatte, Micheline Galmiret heute nicht zu wählen. SP-Präsident Christian Löwre versuchte denn auch, die Schuld am schlechten Abschneiden seiner Bundesrätin den anderen Parteien zuzuschieben.
Wenn Parteien durchs ganze Jahr die Konkordanz hochjubeln, wenn Parteien heute Morgen noch angeben, Micheline Galmiret wählen zu wollen und am Schluss nur noch es sehr beschränkt tun, dann schreiben sie ein unrühmliches Blatt, das aber auf sie selber fällt.
Stimmt nicht, kontert da CVP-Nationalrat Pirmin Bischof. Das magere Resultat sei nicht gegen die SP gerichtet gewesen.
Es war aber schon ein gewisser Denkzettel an die Person von Frau Bundesrätin Calmiret.
Wegen ihres Verhaltens in der sogenannten Libyen-Affäre, aber auch in ihrer sonstigen Arbeit als Außenministerin, ergänzt Thomas Hurter von der SVP.
Sie hat aus meiner Sicht eine Politik gemacht, die vor allem ihr gedient hat und nicht unserem Land gedient hat. Und das ist eigentlich diese Quittung für ihre Arbeit der vergangenen Zeit.
Calmiret stehe sowohl im Bundesrat als auch im Parlament isoliert da, habe zahlreiche Parlamentarier vor den Kopf gestoßen, konstatieren gleich mehrere Politiker. Für das Präsidialjahr eine denkbar schlechte Voraussetzung, sagt deshalb FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen.
Als Bundespräsidentin muss sie eine Integrationsfigur sein. Und wenn sie ihrem Amt gewachsen sein will, dann muss sie diese Aufgabe packen. Der Ball liegt bei ihr.
Dass Calmiret sich ändern müsse, wenn sie als Bundespräsidentin Erfolg haben wolle, wenn sie das Land nach außen gut vertreten und gleichzeitig die Landesregierung zusammenhalten wolle, das sagen auch Stimmen aus ihrer eigenen Partei, der SP. Die Genfer Nationalrätin Maria Roth-Bernasconi, die Calmiret seit Jahren kennt, sagt ja, Calmiret habe zu viele Ecken und Kanten. Deshalb rät Roth-Bernasconi:
Ich denke, dass sie den Leuten zuhören muss, auf sie eingehen muss und versuchen muss, auch zu verstehen, wenn vielleicht nicht alle die gleiche Meinung haben. Ich denke, sie muss vielleicht ein bisschen runder werden in der Art, wie sie mit den Kollegen und Kolleginnen umgeht.
Wenn sie das schaffe, dann werde sie ihr neues Amt gut machen. Sicher ist aber heute schon, die Politiker und Politikerinnen werden Micheline Calmiret in ihrem Jahr als Bundesrätin mit Argusaugen beobachten.
Elisabeth Pestalozzi. Dieses historisch schlechte Resultat für Micheline Calmiret, es wirft Fragen auf. Geraldine Eicher ist jetzt zugeschaltet aus dem Bundeshaus. Wenn es derart viele Zweifel gab an der Wahl von Micheline Calmiret, warum hat das Parlament sie denn überhaupt gewählt?
Um den Turnus unter den Parteien zu berücksichtigen und gegen außen die Konkordanz hochzuhalten. Und mangels Alternativen wäre Micheline Calmiret nicht gewählt worden heute, wäre die Reihe an Evelyn Widmer-Schlumpf gewesen. Ihre Wahl war aber für die SVP undenkbar und auch die SP hätte Mühe bekundet. Schließlich hat die neue Finanzministerin Evelyn Widmer-Schlumpf das unbeliebte Justizdepartement der SP aufgehalst.
Der Bundesrat machte in letzter Zeit öfters einen zerstrittenen Eindruck. Kann Micheline Calmiret den Bundesrat mit diesem Resultat im Rücken mit der nötigen Autorität glaubwürdig anführen?
Das ist wirklich zu hoffen, aber sie hat eine schwierige Aufgabe vor sich, ausgerechnet im Wahljahr den Bundesrat zu einen. An Autorität fehlt es ihr wohl kaum, nicht von ungefähr kursieren in der Wandelhalle Spitznamen wie Eiserne Lady oder Calamity Ray in Anlehnung an die Wildwestfrau. Aber an Glaubwürdigkeit fehlt es ihr. Micheline Calmiret gilt als sehr hart arbeitende Bundesrätin, aber sie plant und handelt eben oft allein. Der neueste Bericht der Geschäftsprüfungskommission zeigt dies ja auch auf, zeigt, dass sie Kompetenzen überschritten, den Bundesrat im wichtigen Libyen-Dossier lange außen vor gelassen hat. Und ihrem Departement wird auch vorgeworfen, heikelste Indiskretionen verbreitet zu haben. Für ein gutes Präsidialjahr müsste Micheline Calmiret die Ratschläge im eben gehörten Beitrag berücksichtigen. Nur wie nach 7 Jahren aus einer kantigen Bundesrätin plötzlich eine runde Bundespräsidentin werden kann, das Rezept dazu können die Politiker nicht liefern.
Kommen wir noch auf das Resultat von Evelyn Widmer-Schlumpf zu sprechen, zur Wahl als Bundesratsvizepräsidentin. 146 Stimmen, das ist ja deutlich besser als Micheline Calmiret. Dabei ist ja die Wiederwahl von Evelyn Widmer-Schlumpf gefährdet. Warum trotzdem dieses vergleichsweise anständige Ergebnis?
Weil ihr viele für ihre fachliche Arbeit ein gutes Zeugnis ausstellen und das Vizepräsidium ist in der Regel unbedeutend. Mit dieser Wahl heute zur Vizepräsidentin hat Evelyn Widmer-Schlumpf auch keinen Passierschein für die gesamte Erneuerungswahlen im nächsten Jahr in der Hand. Da werden nicht mehr fachliche, sondern politische Überlegungen entscheidend sein. Das musste schon Ruth Metzler erleben. Sie wurde auch nicht wiedergewählt, als sie Vizepräsidentin war.
Sagt Geraldine Eicher im Bundeshaus. Wir bleiben bei der Bundespolitik. Anthroposophische Medizin, Homöopathie, Neuraltherapie, Phytotherapie, chinesische Medizin. Diese 5 Methoden gehören wieder in die Grundversicherung, so fordern es die Komplementärmediziner. Und das war wohl auch das Ziel der Stimmbürger, als sie vor 1,5 Jahren Ja sagten zum Verfassungsartikel zur Komplementärmedizin. Aber das können wir nicht empfehlen, das sagt jetzt die Eidgenössische Leistungskommission. Die Verfechter der Komplementärmedizin stellen im Gegenzug jetzt die Seriosität dieser Leistungskommission in Frage. Der Bericht aus dem Bundeshaus von Katrin Hug.
Yvonne Gilli, grüne Nationalrätin, Hausärztin und Homöopathin, ist frustriert. Die Geschichte wiederhole sich.
Ja, für mich ist dieser Entscheid ein Skandal, aber er ist nicht überraschend, weil es ist die gleiche Kommission mit praktisch den gleichen Mitgliedern, die den gleichen Entscheid schon im Jahr 2005 gefällt hat. Damals führte das zu einer Untersuchung durch die Geschäftsprüfungskommission, die schwere Mängel festgestellt hat, aber die Kommissionsmitglieder haben es nie für nötig gehalten, selbstkritisch ihr Verhalten zu hinterfragen.
Was ist passiert? Die Eidgenössische Leistungskommission hat gestern Gesundheitsminister Didier Burkhalter den Antrag gestellt, die vor 5 Jahren aus der Grundversicherung gekippten Methoden der Komplementärmedizin nicht wieder in die obligatorische Krankenversicherung aufzunehmen. Der Grund: die Wirksamkeit von homöopathischen Globuli oder der chinesischen Medizin sei nicht erwiesen. Die Kommission entschied dies, obwohl sich das Stimmvolk vor 1,5 Jahren für eine verstärkte Berücksichtigung der Komplementärmedizin im Gesundheitswesen ausgesprochen hatte. Yvonne Gilli will darum weiterkämpfen.
Wir können diesen Entscheid auf keinen Fall hinnehmen. Er ist ein Affront gegen den Volksentscheid, gegen die Initiative für Komplementärmedizin, und wir werden alle politischen Möglichkeiten ausschöpfen, diese 5 Richtungen in die Grundversicherung zu bekommen.
Die Vorwürfe an die Eidgenössische Leistungskommission sind happig, auch von bürgerlicher Seite. Der Kommission fehle das Fachwissen über Komplementärmedizin. FDP-Ständerat Rolf Bütiker.
Die Zusammensetzung dieser Kommission war, glaube ich, es war ein Komplementärmedizin gegen eine Übermacht der Schulmedizin. Wir haben immer gesagt, wir wollen diese beiden Bereiche nicht gegeneinander ausspielen. Sie sollten eigentlich zusammenarbeiten. Jede medizinische Richtung bei der richtigen Krankheit anwenden. Und von dieser Seite her bin ich natürlich enttäuscht über diesen Nullentscheid, über diesen Blockadeentscheid, über diesen Stahlhelmentscheid.
Die parlamentarische Gruppe Komplementärmedizin beantragt nun, dass sich die Geschäftsprüfungskommission GPK dem Problem annimmt. Eine Stellungnahme der Leistungskommission zu diesen Vorwürfen war heute Morgen nicht zu bekommen. Ein Sprecher des Bundesamts für Gesundheit verwies auf das Kommuniqué von gestern, in dem unter anderem zu lesen ist, dass sich auch Homöopathie-Experten zu den Gesuchen hätten äußern können. Doch nicht alle finden den Entscheid der Leistungskommission verfehlt. SVP-Nationalrat Toni Bortoluzzi kann ihn nachvollziehen, denn der wissenschaftliche Nachweis der Methoden fehle einfach.
Man muss einfach sehen, diese Aufnahme von komplementärmedizinischen Leistungen in die Grundversicherung ist ein politischer Entscheid und es ist nicht ein wissenschaftlich begründeter Entscheid. Und wenn die Fachgremien keine Lösung dafür finden, dann muss sie die Politik finden, weil es ist ein Auftrag des Volkes.
Toni Bortoluzzi fordert deshalb, dass statt den Ärzten nun die Politik einen Kompromiss sucht und spielt den Ball dem Gesundheitsminister zu. Didier Burkhalter will denn nun auch die Unterlagen der Kommission sorgfältig prüfen und, wenn die genaue Begründung vorliegt, so rasch wie möglich entscheiden, so ein Sprecher des Gesundheitsministers.
Haiti ist ein knappes Jahr nach dem schweren Erdbeben ein Land im Chaos. Nach einer Präsidentenwahl mit einem fragwürdigen Ergebnis sind viele frustriert, fühlen sich betrogen. Besonders die Anhänger des Musikers Michel Martelly, der von der Wahlkommission als Drittklassierter von der Stichwahl ums Präsidium ausgeschlossen wurde. Seine Anhänger sind gestern zu Tausenden auf die Straße gegangen, haben ihrer Wut gewaltsam Luft gemacht. Auslandredaktor Daniel Voll.
Demonstration in vielen Städten des Landes, brennende Barrikaden in den Straßen, Schüsse, Tränengas. Haitianische Radios berichten über den Protest der Anhänger von Michel Martelly, der viele Wähler mobilisierte, die mit den politischen Eliten ihres Landes nicht zufrieden sind. Und über den Einsatz von Polizei und UNO-Truppen gegen Demonstranten. Auch der Kandidat selber zögert nicht. Der Sänger, der unter dem Namen Sweet Mickey populär ist, stellt kurz nach der Veröffentlichung der Wahlresultate eine Botschaft an seine Anhänger ins Internet. Sein Traum sei, dass sich das Volk vom politischen System befreie, durch das das Land schon zu lange unterdrückt werde.
J'ai un rêve, et ce rêve est aussi le vôtre. Mon rêve est de voir mes frères et sœurs haïtiens se libérer d'un système qui trop longtemps opprime. Le futur d'Haïti commence aujourd'hui même. Et aujourd'hui, mon cœur bat au rythme du vôtre. Je ne me reposerai pas jusqu'à ce que notre rêve devienne une réalité.
Er werde nicht ruhen, bis dieser Traum Wirklichkeit geworden sei, verspricht Martelly nochmals. Tatsächlich ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Martelly hat 2 Tage Zeit, um eine Beschwerde an die Wahlkommission zu richten, die dann innerhalb von weiteren 10 Tagen entscheiden muss. In einer Sache, in die sie selber tief verwickelt ist. Die Kommission trägt die Verantwortung für einen Großteil der Pannen, zu denen es bei der Wahl nach Einschätzung von Beobachtern gekommen ist. Die Kommission steht auch im Verdacht, dass sie Jules Célestin begünstigt, den Kandidaten der Regierungspartei, der Martelly mit einem Vorsprung von wenigen tausend Stimmen auf den 3. Platz verwiesen hat. Aus Ärger über Pannen in Wahlbüros und mögliche Wahlfälschungen hatten Martellys Anhänger bereits am Wahlsonntag in vielen Städten Haitis protestiert, bis der Sänger und Kandidat seine Leute dazu aufrief, daheim zu bleiben. Zu diesem Zeitpunkt galt Sweet Mickey noch als Favorit. Die Angst vor Ausschreitungen prägt das Klima in der Hauptstadt Port-au-Prince bereits seit Tagen, berichten haitianische Medien. Supermärkte hätten ihre Tore früher geschlossen als gewöhnlich und Arbeitgeber ihre Angestellten vorzeitig nach Hause geschickt. Internationale Organisationen haben die Arbeiten offenbar eingestellt und ihren Mitarbeitern empfohlen, daheim zu bleiben. 11 Monate nach dem Erdbeben vom 12. Januar ist das öffentliche Leben im Land erneut lahmgelegt und Haiti droht ein politisches Chaos.
Daniel Voll. 9:01 ist es, Sie hören Rendezvous von Schweiz Radio DRS. Die Klimakonferenz in Cancun im mexikanischen Badeort, sie dauert jetzt schon 1,5 Wochen. Es ist die Folgekonferenz des großen Treffens von Kopenhagen, das vor einem Jahr so enttäuschend endete. In Cancun beginnt jetzt die entscheidende Phase. Aus vielen Staaten sind die politischen Spitzenvertreter eingetroffen, unter anderem aus der Schweiz Bundespräsidentin Doris Leuthard. Für uns verfolgt Auslandredaktor Martin Durrer die Verhandlungen in Cancun. Ich fragte ihn, was liegt denn jetzt auf dem Verhandlungstisch? Worüber konkret reden denn die Ministerinnen und Minister?
Es sind die grundsätzlich bekannten Dossiers auf dem Tisch. Ein Finanzabkommen, das ermöglichen soll, arme Entwicklungsländer zu unterstützen, die gegen den Klimawandel zu kämpfen haben. Es geht um Technologietransfer, um Waldschutz. Das sind Fragen, die nicht heftig umstritten sind, aber sie sind zum Teil, wie auch die viel zentralere Frage noch des CO2-Abbaus in Verhandlungspapieren, die lang sind, die komplex sind, überladen worden sind im Verlauf der Verhandlungen. Da könnten Sie sich jetzt hinsetzen und könnten sagen, wir streichen, wir redigieren das, wir machen einen einfacheren Vertragstext daraus. Besonders beschäftigen dürfte Sie die Frage, ob das Kyoto-Protokoll, das 2012 ausläuft, verlängert wird. Japan hat letzte Woche ja signalisiert in einem aufsehenerregenden Auftritt, dass man nicht bereit sei zu einer Verlängerung, solange China und die USA nicht dabei seien. Australien denkt gleich, Kanada denkt gleich, Russland denkt gleich. Das wird also schwierig sein. Und wenn hier ein negativer Entscheid fällt, dürfte das die künftigen Verhandlungen erschweren.
Sie haben dieses Kyoto-Protokoll angesprochen. Darin ist ja nur eine geringe Reduktion der Treibhausgase vorgesehen. Wenige Staaten haben es ratifiziert. Warum genau ist es denn trotzdem so wichtig, dass man das verlängert?
Das stimmt. Es ist praktisch bedeutungslos in seiner Wirkung auf das Klima. Bedeutend ist es, weil es politisch sehr wichtig ist. Es ist das erste globale Klimaabkommen, auf das man sich nach jahrelangen Verhandlungen überhaupt hat einigen können. Wenn das jetzt einfach ausläuft, sang- und klanglos, dann wäre das ein großer Schaden für die Klimapolitik grundsätzlich. Das Abkommen hat aber auch eine wichtige symbolische Bedeutung für die Entwicklungsländer. Für sie ist in diesem Vertrag ein Prinzip festgeschrieben, das ihnen heilig ist, nämlich dass die Verursacher des großen Klimaschadens, nämlich die Industriestaaten, dass die jetzt ihren Schaden erstmal für eine gute Zeit allein beheben müssen, dass die allein Maßnahmen ergreifen müssen. Wenn man ihnen diesen Vertrag nimmt, dürften sie mehr Widerstand leisten, als sie es jetzt schon tun.
Seit 1,5 Wochen wird in Cancun geredet, gefeilscht. Es gibt diese bekannten Fronten, USA auf der einen Seite, Schwellenländer, Industriestaaten auf der anderen Seite. Was hat sich bewegt, Martin Durrer?
Genau an dieser Front sind sich zwei wichtige Gegner näher gekommen, nämlich die USA und China. Die Chinesen haben sogar eine gewisse überraschende Offenheit gezeigt, indem sie sagten, wir sind, könnten uns vorstellen, auch mit verbindlichen Reduktionszielen, CO2-Reduktionszielen, Zielen zu leben. Das haben sie bisher noch nie so deutlich gesagt. Allerdings haben sie das alles nur an einer Pressekonferenz gesagt. Die Amerikaner haben entsprechend kühl reagiert und gesagt, wir hätten das gerne im Verhandlungssaal gehört und vor allem würden wir es gerne geschrieben sehen, und zwar auf Vertragspapier geschrieben sehen. Es hat sonst in allen bekannten Bereichen, in den kleineren Bereichen vor allem Fortschritte gegeben. Man hat das Waldabkommen noch einmal verbessert oder ist daran, es zu verbessern, höre ich. Man hat im Finanzierungsabkommen praktisch alle wesentlichen strittigen Punkte ausräumen können. Also es gibt in allen Bereichen Fortschritte, außer bei der Frage, und das ist die zentrale Frage, wer muss wie viel CO2 abbauen?
Informationen aus Cancun waren das von unserem Sonderkorrespondenten Martin Durrer. Der Klimagipfel dauert noch bis Ende Woche. Vor mehr als 10 Jahren kamen 13 Straßenkinder aus Sizilien, aus Palermo, ins Kinderdorf Pestalozzi bei Trogen. Dort holten sie, abgeschirmt von negativen Einflüssen ihrer Heimatstadt, verpasste Schuljahre nach. Der damals 15-jährige Vincenzo sagte vor 10 Jahren bei uns im Rendezvous, dank der Schule in der Schweiz könne er sich jetzt eine Arbeit suchen, müsse nicht einfach nur rumhängen.
Ja, das ist die Laborale.
Vor kurzem reiste unser Italien-Korrespondent Massimo Agostinis nach Sizilien und machte sich auf die Suche nach Vincenzo. Hier sein Bericht.
Vincenzo? Nein, kennen wir nicht. So lautet die Antwort im ganzen Brancaccio-Quartier in jener Gegend Palermos, die noch bis vor wenigen Jahren ohne Straßenbeleuchtung war und auch heute noch vom Cosa Nostra-Clan der Gravianos beherrscht wird. Doch dass einer auf der Suche nach Vincenzo ist, spricht sich schnell herum in Brancaccio. Als wir ins Sozialzentrum zurückkehren, wartet dort Vincenzo. 3-Tage-Bart, etwas Gel in seinen pechschwarzen Haaren, am Hals ein Salamander als Tattoo, ein scheues Lächeln auf den Lippen. Vincenzo sagt, er wolle eine Botschaft in die Schweiz schicken.
Sono stati 2 anni diciamo di educazione, 2 anni. E poi a 13 anni che cosa si vede? E niente.
Ich war 2 Jahre in der Schweiz, habe verpasste Schuljahre nachgeholt. Das war gut. Doch was hat es gebracht? Nichts. Als Vincenzo vor 10 Jahren aus der Schweiz nach Palermo zurückkehrte, erhielten er und 2 seiner Mitschüler sofort einen Job in einer Silbergießerei. Das katholische Centro Padre Nostro hatte das organisiert. In der Silbergießerei sei er bloß ein paar Wochen geblieben. Dann habe ihn der Besitzer auf die Straße gestellt. Sono andato a spasso, sagt er, er sei rumgelungert. 3 Jahre lang arbeitete Vincenzo nichts, dann gab er sich einen Ruck. Ich habe im nahen Dorf als Eisenbauer gearbeitet, 6 Jahre lang. Ich war immer schwarz angestellt, ohne Ferien und habe pro Woche 150 Euro verdient. Vor einem Jahr sagte ich zum Chef, entweder zahlst du mir 250 Euro oder ich gehe. Vincenzo ging für einen Monat nach Mailand. Das war das Paradies. Er verdiente 1.600 Euro, weit mehr als der italienische Durchschnittslohn. In Mailand kriegte Vincenzo Anerkennung dafür, dass er ein erfahrener Eisenbauer ist. Aber er war allein. Mailand war kalt, die Freundin in Palermo. Ich bin verlobt. Wenn alles gut geht, heirate ich übernächstes Jahr. Das habe ich versprochen. Aber dafür brauche ich einen Job. Eine sizilianische Hochzeit ist teuer. Eine Hochzeit ist in Sizilien immer noch wichtig. Kann Vincenzo die Hochzeit nicht bezahlen, geht auch seine Beziehung kaputt. Sizilianerinnen bleiben nur, wenn die Männer eine finanzielle Sicherheit bieten können, denn sie selber finden kaum einen Job. Und was ist mit seinen 12 Mitschülerinnen und Mitschülern, mit denen er in Trogen war?
Allora, Michele lavora in una balleria.
Michele arbeitet in einer Geflügelhandlung. Marisa und die anderen Mädchen haben geheiratet. Die anderen sind verschwunden, ausgewandert, vielleicht im Gefängnis. Aber Michele, der hat einen festen Job in einer Geflügelhandlung. Ich frage Vincenzo, wie er seine eigene Zukunft sehe.
Senza lavoro lo vedo nero. Non ci posso pensare senza lavoro come lo vedo io. Io però lo vedo nero.
Schwarz. Ohne Arbeit sehr schwarz. Ein Leben ohne Arbeit, das gehe nicht. Vincenzo ist ein Kandidat für die Mafia als Picciotto, einer, der kleine Drecksarbeiten erledigt. Im Centro Padre Nostro sagen sie, Vincenzo ist stark, er schafft es ohne die. Sie vom Centro würden ihn im Auge behalten.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.